Sie hören den Artikel Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus, aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 21. Jänner 2007. Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus beschreibt insbesondere den Zeitraum der Geschichte Österreichs vom 12. März 1938, als Österreich mit dem Anschluss Teil des Deutschen Reiches in der Zeit des Nationalsozialismus wurde, bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges im Frühjahr 1945. Der einleitende Abschnitt gibt einen Überblick zur zeitgeschichtlichen und politischen Vorgeschichte der Machtübernahme der Nationalsozialisten ab der Gründung der Republik nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Vorgeschichte. 1918, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, dem Auseinanderbrechen des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn und der Abschaffung der österreichischen Monarchie, standen sich in der jungen neuen Republik vorerst drei große politische Lager gegenüber. Die Sozialdemokraten, SDAPÖ, die Christlich-Sozialen, CS und die Deutschnationalen, Großdeutsche Vereinigung, ab 1920 Großdeutsche Volkspartei, GVP. Kleinere Parteien wie die kommunistische, KPÖ, und die nationalsozialistische, Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei, DNSAP, waren nicht im Reichstag bzw. dem Nationalrat vertreten. SDAPÖ, Großdeutsche, auch Alldeutsche genannt, und DNSAP befürworteten klar, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, eine Vereinigung Deutsch-Österreichs mit dem nun ebenfalls republikanischen Deutschen Reich, Weimarer Republik. CS war ebenfalls tendenziell für diesen Zusammenschluss, war zu Beginn aber vor allem in anderer Hinsicht gespalten. Teils wurde eine Weiterführung der Monarchie befürwortet, teils der Republik. Während die KPÖ sich erst im Verlauf der 1920er und 1930er Jahre klar gegen einen Anschluss aussprach, traten die Monarchisten zunächst dagegen auf und befürworteten ihn erst später, nachdem die Münchner Räterepublik gescheitert war und das Deutsche Reich konservativ regiert wurde. Mit dem am 10. September 1919 von Karl Renner, SDAPÖ, dem ersten Staatskanzler der Republik, unterzeichneten Vertrag von Saint-Germain, waren die Vereinigung mit dem Deutschen Reich wie auch die Weiterführung bzw. Restauration der Monarchie obsolet geworden und die Republik Österreich als selbstständiger Staat völkerrechtlich verankert. Erste Republik. Das Leben und die Politik folgenden Jahre war geprägt von großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Verlust der Industriegebiete und Rohstoffquellen in der nun unabhängigen Tschechoslowakei, Hyperinflation und einem sich stetig weiter zuspitzenden Gegensatz zwischen den politischen Lagern. Von 1918 bis 1920 stellten die Sozialdemokraten den Regierungschef, danach regierten die Christlich-Sozialen in Koalition mit den Deutschnationalen. Am 31. Mai 1922 wurde Prälat Ignaz Seipel Bundeskanzler der CS-geführten Regierung. Ihm gelang es, die wirtschaftliche Situation mit finanzieller Hilfe des Völkerbundes wieder zu verbessern. Ideologisch war Seipel strikt antimarxistisch und vor allem darauf bedacht, den Einfluss des Sozialdemokraten möglichst zurückzudrängen. Von beiden Seiten wurde der Konflikt als einer zwischen gesellschaftlichen Klassen betrachtet. Auf Bundesebene regierten die bürgerliche Koalition, die von christlich-sozialer Seite auch personell eng mit dem römisch-katholischen Kirche verbunden war. Die SDAPÖ entwickelte in den 20er Jahren vor allem in Wien, wo sie unter Bürgermeister Karl Seitz mit Zweidrittelmehrheit regierte, in kleinerem Umfang auch in den Industrieregionen der Steiermark und Oberösterreichs ein Gegenmodell, das vor allem den sozialen Wohnbau, auch international bekannt gewordene Rote Wien. Ein Kennzeichen der Ersten Republik war von Anfang an ein nur schwach ausgeprägtes Bekenntnis zum Gewaltmonopol des Staates. Das Bundesheer war nach Vorgabe der Alliierten auf maximal 30.000 Mann beschränkt, die Polizei schlecht ausgerüstet. Schon 1918 hatten sich erste Heimatwehren gebildet. 1920 wurde in Tirol unter Führung des Landesrates Richard Steidle erste Heimwehr gegründet. Hier folgten bald weitere in den anderen Bundesländern. Nachdem 1923 Mitglieder der monarchistischen Ostara einen Arbeiter erschossen hatten, gründeten die Sozialdemokraten ihrerseits den republikanischen Schutzbund. Weitere paramilitärische Gruppen waren die aus früheren Kriegsteilnehmern formierte Frontkämpfervereinigung, die katholisch orientierten ostmärkischen Sturmscharen und christlich-deutsche Turner. Und der Vaterländische Schutzbund, der als Hakenkreuzler anfangs nicht ernst genommenen Nationalsozialisten, der später in der SA aufging. Bereits am 14. November 1903 war im böhmischen Aussieg die Deutsche Arbeiterpartei gegründet worden. Die Partei war deutsch-nationalistisch und antiklerikal, aber anfangs noch nicht ausgeprägt antisemitisch. Sie verstand sich vor allem als Vertreterin der Deutsch-Österreicher im Volkstumskampf des Vielvölkerreiches. 1909 stieß der Rechtsanwaltsanwärter Walter Riehl zur Partei, die im Mai 1918 deren Obmannsstellvertreter und Geschäftsführer wurde. Während des Reichsparteitages am 4. und 5. Mai wurde der Name in Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei, DNSAP, geändert. Mit dem Zerfall der Monarchie spaltete sich die Partei in einen tschechoslowakischen Teil unter der Führung von Hans Knirsch und einen deutsch-österreichischen unter Riehl. Ab 1920 arbeitete die österreichische DNSAP eng mit der aus der 1919 in München gegründeten Deutschen Arbeiterpartei, DAP, im Deutschen Reich hervorgegangenen Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, NSDAP, zusammen, in der Adolf Hitler 1921 die Führung übernahm. Die NSDAP zählte 1923 etwa 23.000 Mitglieder und war nur eine Randfigur in der politischen Landschaft Österreichs. 1924 spaltete sich die Partei in den von Riehl geführten Deutschnationalen Verein und die Schulz-Truppe des Karl Schulz, die einander als Gegner gegenüberstanden. Am 4. Mai 1926 gründete Richard Suchenwirth in Wien die österreichische NSDAP als Landesorganisation der vor allem in Bayern aktiven NSDAP im Deutschen Reich. In Italien war Benito Mussolini 1922 Ministerpräsident geworden. Er errichtete in den folgenden Jahren eine faschistische Diktatur und wurde zu einem wichtigen Verbündeten der CS und Unterstützer der Heimwehren. Bei der Nationalratswahl im April 1927 erreichte die NSDAP nur 779 Stimmen. Stärkste Kraft vor den Sozialdemokraten wurde die Einheitsliste, der unter Führung der Christlich-Sozialen auch die deutsch-nationale Deutsche Volkspartei, GVP, und die nationalsozialistischen Riehl- und Schulz-Gruppen angehörten. In diesen Jahren gab es zahlreiche gewalttätige Zusammenstöße zwischen den verschiedenen bewaffneten Verbänden, die immer wieder Todesopfer forderten. Die Nationalratswahl im November 1930 brachte eine relative Mehrheit für die SDAPÖ. Die CS fiel auf den zweiten Platz zurück, bildete aber eine Koalition mit GVP und Landbund und weiterhin die Regierung. Die NSDAP verfehlte mit 3% den Einzug in das Parlament. In den folgenden Jahren kam es aber zu einer Verschiebung der Wählerstimmen von den verschiedenen deutschnationalen Gruppen und der Parteien hin zur NSDAP. Ab 1930 konnte sie ihre Mitgliederzahl, auch vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise, jedes Jahr verdoppeln. Bei den Landtagswahlen in Wien, Niederösterreich und Salzburg erzielte sie deutliche Zugewinne. Einer ihrer Parolen lautete 500.000 Arbeitslose, 400.000 Juden, Ausweg sehr einfach, wählt Nationalsozialisten. Diktatur, Bürgerkrieg, Verbot der NSDAP. Die seit 1920 regierende CS, seit 1932 geführt von Bundeskanzler Engelbert Dollfuss, war nun in ihrer Macht nicht mehr nur durch die SDAPÖ bedroht. Bereits der frühere Bundeskanzler und Priester Ignaz Seipel hatte auf Basis der christlichen Soziallehre, insbesondere der Enzyklika Rerum Novarum 1891 und der Bulle Quadragesimo Anno 1931, die Errichtung eines Ständestaates angestrebt. Voraussetzung dafür war die Abschaffung des Parlamentarismus. Eine Geschäftsordnungskrise im Nationalrat am 4. Mai 1933, Selbstausschaltung des Parlaments, bot Dollfuss die willkommene Gelegenheit dazu. Am 20. Mai 1933 wurde die Vaterländische Front, VF, als Nachfolgerin der CS, als überparteiliche, allerdings katholisch orientierte und klar antimarxistische politische Organisation aller vaterlandstreuen Österreicher und Österreicherinnen gegründet. Schon am 26. Mai folgte das Verbot der KPÖ. Am 30. Mai wurde der republikanische Schutzbund verboten und auch die Freidenker fielen der Verbotswelle zum Opfer. Die NSDAP erreichte bei den Gemeinderatswahlen zwar meist nur unter 25% der Stimmen, sorgte aber durch jeweils mehr als 40% bei den Wahlen in Zwettl und Innsbruck für Beunruhigung bei der regierenden VF. Zudem fand auch eine Terrorwelle von NS-Anhängern ihren Höhepunkt, als in den ersten Wochen des Juni bei Anschlägen 4 Menschen getötet und 48 verletzt wurden. Auslösendes Moment für das Verbot der NSDAP am 19. Juni war ein Anschlag mit Handgranaten in Krems. Der NS-Terror nahm in den folgenden Monaten ab, jedoch waren bis Jahresende immer noch 5 Tote und 52 Verletzte zu beklagen. Im Deutschen Reich war Adolf Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler geworden. Die SDAPÖ strich in der Folge das Ziel eines Zusammenschlusses mit dem nunmehr nationalsozialistischen Deutschen Reich aus dem Parteiprogramm. Nationalsozialisten, die nach dem Verbot ihrer Partei in Österreich nach Bayern geflohen waren, gründeten dort die Österreichische Legion. Sie war in einigen Lagern untergebracht und wurde militärisch ausgebildet. Der Terror, den NSDAP-Anhänger in Österreich ausübten, wurde logistisch, finanziell und materiell aus dem Nachbarland unterstützt. Im Rahmen umfassender Agitation gegen Österreich nach dem Verbot der NSDAP verhängte die deutsche Regierung am 1. Mai 1933 die 1000-Mark-Sperre. Deutsche Staatsbürger mussten nun vor Eintritt einer Reise nach Österreich eine Gebühr von 1000 Reichsmark entrichten. Am 12. Februar 1934 kam es in Linz zu einem folgeschweren Zwischenfall, als Mitglieder der Heimwehr, eingesetzt als Hilfspolizei, in ein Parteiheim der SDAPÖ eindringen wollten, um dort nach Waffen des nun verbotenen Schutzbundes zu suchen. Die bewaffnete Auseinandersetzung griff auf das ganze Land über und weitete sich zum Bürgerkrieg im Februar 1934 aus. Die Polizei und die sie unterstützenden Heimwehrabteilungen unter Befehl des Heimwehrführers und Innenministers Emil Faye konnten gemeinsam mit dem Bundesheer die Kämpfe bis zum 14. Februar für sich entscheiden. Es folgten zahlreiche Verhaftungen, die Wiedereinführung der Todesstrafe, die Auflösung des Verfassungsgerichtshofes und der Gewerkschaften sowie das Verbot der SDAPÖ und aller anderen sozialdemokratischen Organisationen. Nachdem die politische Opposition vollständig ausgeschaltet war, erfolgte die Umwandlung der Republik in den austrofaschistischen Ständestaat. Am 1. Mai 1934 wurde die autoritäre Mai-Verfassung beschlossen. NS-Putschversuch und wachsende deutsche Einflussnahme. Seit Anfang 1934 erschütterte auch eine neuerliche Welle von Terroranschlägen von Nationalsozialisten das Land. Ziele waren nun nicht mehr Einzelpersonen wie zuvor, sondern vor allem Einrichtungen des Staates. Im ersten Halbjahr starben dabei 17 Menschen und 171 wurden verletzt. Am 25. Juli versuchten die Nationalsozialisten unter Führung der NS-Standarte 89 einen Putsch. Einigen gelang es, in das Bundeskanzleramt in Wien einzudringen, wo Dollfuß durch Schüsse so schwer verletzt wurde, dass er wenig später seinen Verletzungen erlag. Der Putsch wurde aber niedergeschlagen. In Kärnten und der Steiermark dauerten die Kämpfe noch bis zum 27. Juli an. Von Bayern aus versuchten Angehörige der österreichischen Legion, über das Mühlviertel nach Linz vorzudringen, konnten aber an der Grenze bei Kollerschlag zurückgeworfen werden. Mehrere tausende Anhänger der NSDAP wurden verhaftet und 40.000 flohen über die Grenze in das Deutsche Reich und nach Jugoslawien. In Bayern schlossen sich viele der österreichischen Legion an, die zwar wenig spät offiziell aufgelöst, tatsächlich aber nur weiter nach Norden verlegt und in Hilfswerk Nordwest umbenannt wurde. Von Seiten des faschistischen Italien, Schutzmacht und enger Verbündeten des Regimes in Wien, wurden während der Tage des Putschversuches Soldaten an die österreichische Brennergrenze verlegt, um deutsche Truppen von einem möglichen Einmarsch in Österreich abzuschrecken. Die deutsche Regierung erklärte, nichts mit dem Putschversuch zu tun zu haben. Sie ging nun dazu über, das politische System in Österreich mit Vertrauensleuten zu unterwandern. Die illegale NSDAP wurde zwar weiterhin unterstützt, von zunehmender Bedeutung waren aber Sympathisanten, die der Partei nicht angehörten. Dazu zählten neben anderen die Großdeutschen Franz Langoth, Walter Pembauer, wie auch Edmund Gleß-Horstenau, Taras Borodiakewitsch und Arthur Seyss-Inquart. Italien begann am 3. Oktober 1935 mit der Eroberung Abessiniens. International war Mussolini danach weitgehend isoliert und näherte sich Hitler an. Für die regierende Vaterländische Front bedeutete das den Verlust eines wichtigen Verbündeten. Bundeskanzler Kurt Schuschnigg, Nachfolger des ermordeten Engelbert Dollfuß, musste nun nach Wegen suchen, das Verhältnis zum Deutschen Reich zu verbessern. Wie sein Vorgänger wollte auch er die Unabhängigkeit Österreichs bewahren. Das Land war für ihn der zweite und, aufgrund des katholischen Fundaments, bessere deutsche Staat. Am 11. Juli 1936 schloss er mit der deutschen Regierung das Juli-Abkommen. Demgemäß wurden inhaftierte Nationalsozialisten amnestiert. Die NSDAP blieb verboten und NS-Zeitungen wieder zugelassen. Weiters verpflichtete Schuschnigg sich, zwei Vertrauensleute der Nationalsozialisten in die Regierung aufzunehmen. Edmund Gleß-Horstenau wurde Bundesminister für nationale Angelegenheiten und Guido Schmidt Staatssekretär im Außenministerium. Arthur Seyss-Inquart wurde in den Staatsrat aufgenommen. Im Gegenzug hob das Deutsche Reich die 1000-Mark-Sperre auf. Die Unterwanderung des austrofaschistischen Ständestaates durch die Nationalsozialisten wurde 1937 weiter gefördert, indem ihnen die Aufnahme
in ganz Österreich wurden volkspolitische
Referate eingerichtet, die zum Teil unter Leitung von Nationalsozialisten stehend als legale Tarnung für deren Reorganisation dienten. Ab 1937 wurde deutlich, dass die Annexion Österreichs aus deutscher Sicht nur noch eine Frage der Zeit war. Schon auf der ersten Seite seines Buches Mein Kampf hatte der gebürtige Österreicher Hitler seine Forderung Deutsch-Österreich muss wieder zurück zum großen deutschen Mutterlande festgehalten. Die Niederwerfung Österreichs und Tschechiens war auch Teil seiner strategischen Planungen, wie sie in der Hosbach-Niederschrift vom 5. November 1937 festgehalten wurden. Hermann Göring, nach Hitler der zweite Mann im nationalsozialistischen Staat, hatte schon mehrfach diesbezügliche Aussagen getätigt. An einer Wand, in seinem Jagdschloss Karinhall, ging bereits eine Karte Großdeutschlands, auf der zwischen den beiden Staaten keine Grenze mehr eingezeichnet war. Für Göring, im Deutschen Reich auch für die Wirtschaftspolitik zuständig, war Österreich in mehrfacher Hinsicht von Interesse. Die deutsche Rüstungspolitik hatte die Gold- und Devisenreserven nahezu erschöpft. In den Tresoren der österreichischen Nationalbank hingegen lagerten noch umfangreiche Bestände. Zudem verfügte Österreich über die wichtige Rohstoffe wie Eisenerz und Erdöl und über mehr als 500.000 Arbeitslose, darunter viele Facharbeiter, die für die Rüstungsenergie einsetzbar wären. Franz von Papen, der deutsche Botschafter in Wien, arrangierte am 12. Februar 1938 ein Treffen zwischen Hitler und Schuschnigg auf dem Obersalzberg im bayerischen Berchtesgaden. Der deutsche Reichskanzler drohte offen mit dem Einmarsch in Österreich und zwang Schuschnigg zur Annahme einer von Maßnahmen zur Begünstigung der österreichischen Nationalsozialisten. Das Berchtesgadener Abkommen garantierte der seit 1933 verbotenen NSDAP die freie politische Betätigung und verhalf Arthur Seyss-Inquart am 16. Februar zur Ernennung zum Innenminister. Trotz immer stärkerer Einflussnahme des Deutschen Reiches auf die österreichische Innen- und Wirtschaftspolitik war Schuschnigg immer noch um die staatliche Integrität Österreichs bemüht. Am 9. März gab er bekannt, am folgenden Sonntag, dem 13. März, eine Volksbefragung über die Unabhängigkeit Österreichs abhalten zu wollen. Hitler beantwortete das mit der Mobilmachung der für den Einmarsch vorgesehenen 8. Armee. Edmund Gleß-Horstenau, der zu diesem Zeitpunkt in Berlin gewesen war, überbrachte von dort das Ultimatum Hitlers, das von Göring auch in Telefonaten mit Schuschnigg bekräftigt wurde. Die deutsche Regierung forderte die Verschiebung bzw. Absage der Volksbefragung. Am Nachmittag des 11. März willigte Schuschnigg ein. Nun forderte Hitler auch seinen Rücktritt, der noch am selben Abend erfolgte. Der Anschluss. Nach dem Rücktritt von Bundeskanzler Kurt Schuschnigg wurde, wie von der deutschen Seite gefordert, Arthur Seyß-Inquart vom Bundespräsidenten Wilhelm Miklas mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Vom 11. bis 13. März 1938 war nun Regierungschef Österreichs und vollzog den Anschluss. Am Morgen des 12. März überschritten deutsche Truppen und Polizisten insgesamt etwa 65.000 Mann mit teils schwerer Bewaffnung die österreichischen Grenzen und wurden von der Bevölkerung vielfach mit Jubel empfangen. In Wien traf am Flughafen Aspern der Reichsführer SS Himmler in Begleitung von SS und Polizeibeamten ein, um die Übernahme der österreichischen Polizei durchzuführen. In ganz Österreich besetzten österreichische Anhänger der NSDAP und Mitglieder von SS und SA öffentliche Gebäude und Ämter. Doch am selben Abend trafen in Linz Hitler und Seyß-Inquart zusammen und vereinbarten die sofortige Durchführung der Wiedervereinigung ohne die früher geplanten Übergangsfristen. Vom Balkon des Linzer Rathauses wurde die Gründung des Großdeutschen Reiches verkündet. Am folgenden Abend beschloss die Regierung in ihrer zweiten Sitzung das Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich. Vom 15. März 1938 bis 30. April 1939 war Seyß-Inquart in der Folge des Reichsstatthalter im Rang eines SS-Obergruppenführers Leiter der österreichischen Landesregierung. Als solcher war es seine Aufgabe, die österreichischen Bundesbehörden aufzulösen und die Eingliederung der Verwaltung in jene des Deutschen Reiches vorzubereiten. Der Artikel Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus wurde von Julian Thien mit dem Benutzernamen The Taxicutor am 21. Jänner 2007 gesprochen. Die Lizenz kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Version Autoren abgerufen werden.